kritische Infrastruktur und sind Systeme, deren Ausfall gravierende Folgen für Gesellschaft und Wirtschaft hat. Dazu gehören zum Beispiel Energie, Geldverkehre, Gesundheit, Informationstechnik, Medien, Verwaltung, Verkehr und Wasser. Ihr Schutz in einer vernetzten Welt erfordert das Bewusstsein für deren Gefährdung und Strategien, um in Krisen und Krieg darauf reagieren zu können. Die hybriden Angriffe auf kritische Infrastruktur von NATO-Staaten häufen sich, insbesondere nach dem Angriffskrieg Russlands gegenüber der Ukraine. Auf was muss sich Deutschland im Ernstfall vorbereiten? Wir sprechen drüber mit Holger Behrens, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastruktur, und mit Dr. Matthias Witt hier im WIMCOM-Podcast. Wir blicken unter anderem auf eine ganz wichtige Konferenz, die ansteht, zum Operationsplan Deutschland. Alles Weitere jetzt hier bei Inside Military Business. Inside Military Business, der Podcast der WIMCOM. Wir verstehen Business to Military und hier erklären wir, wie es funktioniert. Ja, erstmal herzlich willkommen. Hallo Holger, schön, dass du heute mit dabei bist bei deiner Premiere bei unserem Podcast.
Ja, hallo, schön, dass ich da bin.
Matthias, schön, dass du wieder da bist und einen ganz spannenden Gast mitgebracht hast. Wir haben das gerade schon mal eben gehört, was heute unser Thema ist. Lieber Holger, unsere Hörer kennen dich jetzt wahrscheinlich noch nicht so genau. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen, wer du bist und was du machst?
Ja, das mache ich sehr gerne. Mein Name ist Holger Behrens, bin dreifacher Großvater mittlerweile und seit über 35, 36 Jahren im Bereich Sicherheit in Deutschland unterwegs, berate große Unternehmen, Behörden, Kommunen, bin im Ehrenamt Vorstandsvorsitzender des Bundesverbandes Schutzkritischer Infrastrukturen und war lange Zeit auch Hochschullehrer. Viele Studenten werden mich kennen, bin ich sicher. Und nach meiner Emeritierung bin ich Managing Partner der Conceptual Gruppe geworden und dort eben halt zuständig für alle Themen, die um Sicherheit kritischer Infrastrukturen sich drehen, weil ich habe keine Lust, meinen Lebensabend auf der Couch zu verleben.
Das ist schon mal eine ganz tolle Einstellung. Warum interessiert dich dieses Thema?
Warum interessiert mich dieses Thema? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ganz einfach deswegen, weil wir müssen uns um Sicherheit kümmern. Das ist erstmal das A und O und zwar schon immer. Ich bin ja in der Kalten Kriegszeit aufgewachsen, bin mit der RAF aufgewachsen, mit all den Krisen, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und ich sehe uns im Moment wieder in einer Multikrise, in einem Problemfeld, wo wir auf unsere alten, ich sag mal, Sicherheitsgedanken, Sicherheitsbewusstseine zurückgehen müssen oder auch vorwärts gehen müssen, je nachdem, wie wir das sehen, weil wir wollen resilient sein in Deutschland, wir wollen sicher leben in Deutschland und deswegen ist es so ungeheuer wichtig, dass wir tatsächlich die Sicherheit, ich rede jetzt über kritische Infrastrukturen vor allen Dingen, so voranbringen, dass wir als Bevölkerung in Deutschland sicher leben können. Das ist so eigentlich meine intrinsische Motivation.
Mhm. Matthias, ein sehr spannender Gast, den du da heute wieder eingeladen hast, oder? Der sehr viel sicherlich auch Spannendes gleich noch mit einbringen wird. Was war deine Intention zu sagen, wir müssen mal mit Holger einen Podcast machen?
Ja, es hat sich da eigentlich folgendermaßen entwickelt. Ich bereite eine Veranstaltung vor, auf die kommen wir ja nachher nochmal zu sprechen. Und dann kam von irgendeiner Seite, wir müssen eigentlich auch, wenn wir über den Operationsplan Deutschland sprechen, da kommen wir nachher nochmal drauf, dann eben eigentlich auch dem Bundesverband zum Schutz kritischer Infrastruktur einladen. Und dann habe ich Holger angeschrieben. Er hat ihm auch im Vergleich zu vielen anderen sehr zeitnah geantwortet. Da habe ich natürlich auch sofort gemerkt, dass da eben auch das Interesse ist. Und dann habe ich 14 Tage später überlegt, dass es eigentlich gut wäre, dich, Holger, auch zu diesem Podcast einzuladen. Und dann haben wir uns darauf verständigt und sind heute hier gemeinsam vor dir.
Holger, wir hören in letzter Zeit immer wieder mal zum Beispiel, wenn wir mal in die Details gehen, von Angriffen auf die Ostsee-Pipeline, was ja auch der normale Bürger so ein bisschen schwer auch wirklich greifen kann. Sind das gerade so die einzigen Themen und Probleme, die wir da haben und Gefahren, denen wir ausgesetzt sind?
Nein, um Gottes Willen, nein. Viel, viel mehr. Wir leben wirklich in einer hybriden Situation. Das heißt, natürlich haben wir Sabotageakte, von wem auch immer diese Sabotageakte kommen. Pipelines, Versorgungseinrichtungen. Wir haben Sabotageakte in Versorgungseinrichtungen. Wir haben aber auch Cyberangriffe. Das heißt, wir leben wirklich in einer hybriden Bedrohungssituation, wo wir alle Bedrohungsszenarien, sei es Sabotage, Spionage, sei es Ransomangriffe, hybride Angriffe auf kritische Infrastrukturen, sei es aber auch Klimawandel. Auch das ist ein Thema, das durchaus Gefährdungspotenzial für unsere Versorgung der Bevölkerung hat. Mhm. Also ein breites Spektrum. Und genau das ist ja auch das große Problem. Wir müssen einen Allgefahrenansatz fahren. Das heißt, wir müssen alle möglichen Bedrohungsszenarien vordenken und Maßnahmen definieren, um diese Bedrohungswahrscheinlichkeiten zu minimieren, beziehungsweise die Auswirkungen zu minimieren. Verhindern können wir es nicht. Wir können keine hundertprozentige Sicherheit garantieren, schaffen wir nicht. Aber wir können zumindest vordenken, sodass, wenn denn tatsächlich ein Ernstfall geschieht, wir so schnell wie möglich wieder in eine normale Versorgung kommen. Also so Business Continuity nennt man das auf Neudeutsch, also Geschäftsfortführung, darum geht es am Ende. Verhindern können wir nicht viel, sage ich jetzt einfach mal.
Es ist wichtig, darüber zu sprechen, wie heute im Podcast, und auch zu sensibilisieren. Ich denke jetzt an die vergangene Woche. Das war keine kritische Infrastruktur, aber angeblich haben die Russen dafür gesorgt, dass Bauschaum in Autoauspuffe gemacht wurde und dann irgendwie versuchen, damit irgendwie Einfluss auf die Wahl zu nehmen. Das sind ja Dinge, die der normale Mensch da draußen eigentlich gar nicht greifen kann.
Ja, wir haben auch Desinformation. Das ist eine ganz, ganz wesentliche Sache. Wir haben russische Trolls, wir haben chinesische Trolls. Wir haben auch amerikanische Trolls, das muss man auch mal ganz klar sagen. Also wir können nicht immer nur ein Feindbild haben, sondern wir müssen auch sehen, dass wir tatsächlich interessant sind für viele Player, für viele Staaten auf der Welt, weil wir sind nun mal auch sehr, sehr gut, was Wirtschaft anbelangt, was Erfindungsreichtum anbelangt, was unsere Infrastruktur anbelangt als solches. Und da sind sehr viele, ich sag jetzt mal, Staaten, in Anführungszeichen, wenn ich jetzt mal nur auf die Staaten gehe, die ein Interesse dazu haben, uns zu destabilisieren. Auch das ist ein Riesenproblem.
Mhm. Matthias, warum ist das für die WIMCOM ein wichtiges Thema?
Ja, wir als WIMCOM haben uns ja eigentlich auf die Fahne geschrieben, in dem Military-Business vor allen Dingen unterwegs zu sein, aber allerspätestens seit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der Russen gegenüber der Ukraine. Aber eigentlich, ich sag mal, auch schon in den Jahren davor, ist es eigentlich immer klarer geworden, dass ich aufgrund dieser hybriden Bedrohungslage, das hast du, Holger, auch nochmal ausgeführt, in einer Situation bin, wo äußere und innere Sicherheit viel mehr zusammenkommen muss. Und das ist, so wie Holger das auch ausgeführt hat, das sind jetzt gar keine immer ganz massiven Eingriffe oder auch ganz große Terrorakte, wie zum Beispiel 9/11, sondern es ist eigentlich eher so eine Strategie der kleinen Nadelstiche, die auf der einen Seite, wenn wir uns jetzt in dem Bereich Cyberattacken bewegen, schon signifikanten wirtschaftlichen Schaden haben, auch auf die Unternehmen, die betroffen sind. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Strategie von den Staaten, die Holger auch genannt hat, die darauf abzielt, über diese Nadelstiche auch die Gesellschaft zu zermürben, weil ich mich eben nicht mehr darauf verlassen kann, dass, wenn ich zum Beispiel den Wasserhahn aufdrehe, dass das Wasser immer sauber ist und eben auch immer verträglich ist. Dass, wenn ich telefoniere, dass ich nicht weiß, ob ich abgehört werde, oder dass, wenn ich zum Beispiel öffentliche Verkehrsmittel benutze, ob ich dann nicht Schäden in der Oberleitung habe, die dazu führen, es muss nicht direkt immer zu einem Unfall kommen, aber dass ich eben auch nicht pünktlich ankomme. Und es ist so, dass die Unternehmen der Sicherheits- und Verteilungsindustrie ganz besonders im Fokus auch für Angriffe auf kritische Infrastruktur stehen, weil gerade ja diese Unternehmen Deutschland auch im Deutschland unterstützen, die wiederum die Ukraine im Krieg gegen die Russen wiederum unterstützen. Und deswegen, und das sind jetzt keine Mutmaßungen, sondern das sind eben auch Informationen, die wir von den handelnden Personen in den Unternehmen bekommen, da ist eine ganz klare Bedrohung von deren Unternehmen, wenn man so möchte, Corporate-Seite, aber eben auch von den Mitarbeitern, auch von den Chefs, die eben tatsächlich persönlich bedroht werden. Und deswegen wollen wir und müssen wir uns damit auseinandersetzen. Und freue ich mich immer auch, dass wir heute genau zu diesem Thema auch vor dem Mikro sitzen.
Hat sich nach dem Angriff auf die Ostsee-Pipeline was verändert? Ist das Bewusstsein noch einmal gestiegen bei Unternehmen in dieser Branche? Hast du da ein Gefühl für?
Ich kann das jetzt nicht an dem einzelnen Ereignis festmachen, aber die Angriffe auf die Pipelines Solingen, Magdeburg, Aschaffenburg, das kommt jetzt oder auch jetzt vorgestern der Amokläufer in Schweden. Das ist natürlich direkt eben auch im Wohnzimmer, weil wir uns das ja in den Tagesschauen, in den Nachrichten oder auf den Social-Media-Kanälen anschauen. Und damit das ist eben auch ganz nahe. Und ich habe den Eindruck, die Tagfrequenz nimmt zu. Und das beschäftigt die Unternehmen. Und das beschäftigt die Unternehmen natürlich insbesondere dann, wenn ich mir überlegen muss, als Unternehmen zum Beispiel auch zu einer Konferenz nach Kiew zu reisen, um dann eben auch zu überlegen, wie muss ich mich als Unternehmen, aber auch meine Mitarbeiter, die als Reisende unterwegs sind, wir haben das ja in dem Podcast im September dargestellt, auch vor dem Hintergrund der Einreise, wie muss ich die schützen?
Holger, Unternehmen, die in diesem Bereich tätig sind, wie können die denn überhaupt sicherstellen bei all den Gefahren, die da lauern, dass sie wirklich auch ihrer Tätigkeit nachgehen können? Wie kann man da Kontinuität herstellen? Das ist ja sicherlich eine schwierige Aufgabe.
Da muss ich tatsächlich ein bisschen weiter ausholen, weil ich natürlich auch ein bisschen den Knüppel aus dem Sack rausholen will, nämlich Richtung Politik. Wir haben seit mehreren Jahren entsprechende EU-Richtlinien, das ist diese berühmte NIS-2-Richtlinie, da geht es um Informationssicherheit von Unternehmen, die in bestimmten wesentlichen Sektoren tätig sind. Wir haben eine sogenannte Resilience-Richtlinie, das eigentlich ja unser Kritis-Dach-Gesetz wird, wo es um die physische Sicherheit von kritischen Infrastrukturen geht, nämlich mit einem Allgefahrenansatz, so wie ich den vorhin schon genannt habe, ein Unternehmen, eine kritische Infrastruktur zu schützen. Wir in Deutschland haben es nicht geschafft, diese Richtlinien im deutsches Gesetz zu transformieren. Das heißt, eigentlich wäre die Zeitpunkt 18. Oktober, 17. Oktober 2024 gewesen, haben wir nicht geschafft. Wir diskutieren darüber, ob wir Kommunen mit einbinden wollen in den Anwendungsbereich. Jetzt haben wir logischerweise Stillstand durch die Wahl. Wir haben das sogenannte Diskontinuitätsprinzip. Das heißt, wenn jetzt die Wahl fertig ist und wir haben einen neuen Bundestag, dann muss dieser Bundestag, der neue, sich nochmal von vorne mit der gesamten Gesetzgebung beschäftigen, weil die Legitimation der Mitglieder des Bundestages nur für die Wahlperiode gilt. Das heißt, der neue Bundestag kann nicht da weitermachen, wo der alte aufgehört hat, sondern muss nochmal von vorne anfangen. Das sind Sachen, die ich sage, das ist unsäglich, wenn es um die Sicherheit von Deutschland geht. Dass wir hier in der Politik tatsächlich Grabenkämpfe haben um Themen, alles gut und alles wichtig, aber die Sicherheit als solches hätten wir sogar noch bis 23. Februar hinkriegen können, wenn denn die entsprechenden Parteien sich hätten einigen können auf die Sicherheit von Deutschland. Das ist die eine Seite. Deswegen muss ich da ganz ungeheuer böse schimpfen, weil unsäglich. Punkt. Die Unternehmen, die kritischen Infrastrukturen als solches, sind allerdings schon lange vorbereitet, die großen. Ja, die sind schon lange vorbereitet, sie machen schon lange Risikomanagement, sie haben Spezialisten, die das Undenkbare denken, die die Maßnahmen für das Unternehmen umsetzen, die auf die Sicherheit achten der Unternehmen. Wirtschaftlich gesehen ist es ein Muss für jedes Unternehmen tatsächlich ein Sicherheitsmanagement aufzusetzen. Das wissen die auch. Deswegen haben sie es auch getan, beziehungsweise sind dabei, es zu tun. Da ist die Wirtschaft der Politik ganz weit vorne, nach vorne gegangen. Wenn ich jetzt sehe, dass wir natürlich auch darüber sprechen, deswegen bin ich über diesen Operationsplan Deutschland so dankbar, dass wir jetzt auch verknüpfen müssen, tatsächlich die Sicherheit der Versorgung der Bevölkerung, die ja in der Regel privatwirtschaftlich läuft, mit der Verteidigung Deutschlands verknüpfen, dass wir endlich sehen, dass wir in einer Lage sind, in der wir, ich nenne das unsägliche Wort, kriegstüchtig sein müssen. Das geht gar nicht mehr anders. Wir müssen darüber nachdenken, was ist, wenn tatsächlich der Ernstfall greift. Und wenn wir da keinen Plan haben, wenn wir da nicht die Zusammenarbeit auf der einen Seite zwischen den BOS-Kräften, also alles, was mit Katastrophenschutz zu tun hat, mit der Bundeswehr, mit der Verteidigung zu tun hat, aber auch mit den Spezialisten in den Unternehmen, die natürlich für die Sicherheit der Unternehmen zuständig sind, wenn wir das nicht miteinander verknüpfen, wenn wir keinen Plan haben, wie wir im Ernstfall die Versorgung aufrechterhalten können, dann gnade uns Gott. So, Punkt. Und deswegen, wie gesagt, danke, Matthias, dass ich hier sein darf, um mal einfach auch aus der Sicht unseres Bundesverbandes darüber zu sprechen, weil wir schon seit Jahren fordern, dass wir hier zusammenarbeiten müssen. Deswegen bin ich froh und glücklich, hier zu sein. Aber wir müssen sehen, dass wir vorwärts kommen. Wir haben im Bereich, wenn es jetzt nur mal um Cybersicherheit geht, über 50 zuständige Behörden in Deutschland, die sich damit beschäftigen. Weil wir haben ja einen Bundesstaat, wir sind ein föderalistischer Staat. Das heißt, natürlich ist Gefahrenabwehr erstmal grundsätzlich Ländersache. Das heißt, wir haben in den Ländern die entsprechenden Behörden, die dafür zuständig sind. Wir haben auf der Bundesebene tatsächlich die Behörden, die für den Bund zuständig sind. Wir haben natürlich dann auch logischerweise noch den Verteidigungsfall, wo es dann zentralisiert wird. Aber diese ungeheuer vielen Zuständigkeiten führen natürlich auch dazu, dass wir unterschiedliche Sicherheitsniveaus in den Ländern auch da teilweise haben. Und das geht alles nicht. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir an einem Strang ziehen. Bund, Länder, Wirtschaft.
Provokant gefragt, ist für die Politik einfach noch zu wenig passiert bisher? Oder ist das Bewusstsein einfach nicht da dafür?
Ja, ich mache mich unbeliebt, ja. Mhm. Natürlich. Ne? Logisch mache ich mich da unbeliebt, ne? Also ohne dass ich jetzt in irgendeiner politischen Ecke bin. Wir sind ja als Verband komplett neutral. Wichtig ist, dass es auf die Agenda der Politiker kommt, dass Sicherheit eines der größten Probleme ist, auch für die Bevölkerung logischerweise. Und da ist es eben halt ein Armutszeugnis, dass es nicht geschafft wird, die wirklich doch guten Vorgaben aus der EU in Deutschland tatsächlich umzusetzen. Da prescht die Wirtschaft ganz weit nach vorne. Also da sehe ich schon ein großes Manko. Mhm.
Matthias, du bereitest gerade eine Security-Konferenz vor mit dem Namen Operationsplan Deutschland. Auch Holger wird dort sprechen. Wie ordnest du das ein?
Ja, wenn ich Holger jetzt zuhöre, dann kommen ihm nochmal so die Assoziation auch auf, wie schwer es ist, überhaupt einen Auszug dieser handelnden Akteure, also zivile und militärische Akteure, überhaupt an einen Tisch zu bekommen oder dann eben auch in diese Veranstaltung rein. Vielleicht nochmal, bevor ich darauf eingehe, was ist eigentlich das Ziel der Veranstaltung? Wir wollen Ende März in München genau diesen zivilen und militärischen Akteure in dieser Konferenz zusammenbringen. Und wir wollen aus der politischen Sicht und da eben auch auf den Ebenen aller drei Gebietskörperschaften, Bund, Land und Kommune, aber auch von den Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, also den sogenannten BOS und der Wirtschaft, Beiträge hören und vor allen Dingen eben auch ganz konkrete Ideen, wie man eben sich vorbereiten kann auf Katastrophen, Krise und Krieg. Und wenn wir nochmal vielleicht dezidierter eingehen, was ist eigentlich ein Operationsplan Deutschland und was überhaupt ein Plan? Also wenn man jetzt mal überlegt, was ein Plan ist, eigentlich nichts anderes als die gedankliche Vorwegnahme zukünftigen Handelns. Und das bedeutet eben auch ganz hart, ich muss mir heute überlegen, was ich mache, wenn bestimmte Szenarien eintreten. Und das muss ich mit aller Konsequenz machen. Und es ist, so wie du, Holger, auch schon ausführst, tut sich die Politik sehr schwer, das eben auch hinreichend zu konkretisieren, sodass eben auch BOS oder auch die Wirtschaft da andocken kann. Es ist aber auch ganz schwer, überhaupt in der Gesellschaft so ein Sense of Urgency dafür zu bekommen, dass wir in dieser Situation leben, weil du hast es angesprochen, die RAF-Zeit, die habe ich in den, ich sag mal, als Junge mitbekommen, als 7-8-Jähriger Mitte der 70er Jahre und habe immer noch so ein bisschen im Kopf diese Plakate, die in den Postfilialen in jedem Dorf damals noch, gab es auch noch eine Post, dann eben auch veröffentlicht wurden. Und ich kann damals noch nicht, ich kann jetzt, ich sag mal, knapp 50 Jahre zurück nicht sagen, wie das Sense of Urgency war. Aber ich kann mich noch mal dran erinnern, dass schon eine Grundspannung auch da war, weil wir wussten einfach, da ist eine Bedrohung. Und noch mal Stichwort Sense of Urgency. Wenn man jetzt heute mit Menschen spricht, die jetzt außerhalb unserer Community arbeiten, haben die kaum diese Bedrohungslage im Kopf und konnte es auch kaum einordnen. Das bedeutet, das, was die an Informationen über die sozialen Medien oder auch über die Nachrichten bekommen, das können sie im Grunde genommen mit ihrer Lebenswirklichkeit überhaupt nicht übereinander bringen, obwohl wir heute viel mehr Informationen haben als noch vor gut 50 Jahren. Was will jetzt diese Veranstaltung? Diese Veranstaltung, die vom CPM-Verlag aus Meckenheim organisiert wird, ist eine Veranstaltung, die sich zum Ziel gesetzt hat, genau diese Akteure zusammenzubringen. Und wie schwer das ist, kann ich euch sagen, aus der Vorbereitung, die ich jetzt seit 9 Monaten mache, weil es ist ganz schwer, überhaupt diese Akteure, die an den Tisch kommen müssen, überhaupt dazu zu bewegen, vorzutragen. Und jetzt mal unabhängig vom Vortrag, die müssen einfach dort, wenn ich es mal ein bisschen flapsig und ein bisschen schärfer sagen darf, die müssen einfach antanzen, weil wenn man nicht miteinander spricht und wenn man sich nicht über die Szenarien unterhält, dann habe ich eben auch keinen Plan und dann bin ich eben auch nicht vorbereitet, wenn bestimmte Ereignisse überhaupt stattfinden. Und was mir fehlt, und Holger, du hast es auch schon angesprochen, ist diese Überlegung, dass wir jetzt wirklich eine Gesamtverantwortung geben müssen. Und Gesamtverantwortung muss auch die Klammer, auch die gesellschaftliche Klammer sein. Und es darf auf keinen Fall so sein, dass immer noch in Zuständigkeiten gedacht und gehandelt wird. Wir machen die Veranstaltung, weil ich mit dem Tobias Ehlke, dem Chef von CPM-Verlag, gesprochen habe über die Themen, die jetzt eigentlich auch gesamtgesellschaftlich vor der Brust sind. Und er hat mich gefragt, Matthias, kannst du jetzt unterstützen, auch die Veranstaltung vorzubereiten? Da habe ich gesagt, klar, das ist ein ganz wichtiges Thema, so wie auch ausgeführt. Und es gibt ja auch viele andere oder einige andere Veranstaltungen, die eben auch dieses Thema beredern. Aber ich glaube, dass wir jetzt von dem Programm her und von denen, die auch tatsächlich sprechen, ein sehr hoch qualitatives Format haben. Aber nochmal, es kann nicht sein, dass es so anstrengend ist, überhaupt die Akteure an einen Tisch zu bringen. Das muss alles zackiger gehen.
Mhm. Holger, wir haben es eben bei Matthias gehört, wenn wir zum Beispiel auf Solingen, Magdeburg, zuletzt auf Aschaffenburg schauen, da hören wir immer wieder auch von Problemen bei der Zusammenarbeit. Ist das eher ein medial aufgebauschtes Thema oder ist es wirklich ein Thema?
Das ist eine gute Frage, definitiv, das ist eine gute Frage. Natürlich haben wir mediale Aufbauschung, ganz sicher. Das ist so klar wie Kloßbrühe, dass wir in der heutigen medialen Zeit Themen so aufbauschen, dass es zu Katastrophen aufgebaut wird. Überhaupt kein Thema. Auf der anderen Seite haben wir aber auch die Realität. Natürlich gab es und gibt es Sicherheitskonzepte, ne, für zum Beispiel Durchführung von Veranstaltungen, die auch geprüft werden. Das machen auch Profis, sage ich jetzt einfach mal so, diese Sicherheitskonzepte mit Zufahrtsschutz und alles, was dazugehört. Es zeigt eigentlich, dass wir zwar Sicherheitskonzepte haben können, aber wenn 1, 2 kleine Puzzleteilchen nicht stimmen, dann kann es passieren, dass tatsächlich es zum größtmöglichen Unfall, nenne ich das jetzt einfach mal, kommt. Ja, überhaupt keine Frage. Wir müssen, ich sage immer, wir müssen das Undenkbare denken. Ja, das ist ganz, ganz klar. Wir müssen immer sagen und immer uns hinterfragen, ist die Maßnahme, die wir planen, tatsächlich ausreichend, um die Auswirkungen und die Eintrittswahrscheinlichkeit einer bestimmten Bedrohungsszenario, wie zum Beispiel im PKW in eine Menschenmasse zu fahren, so minimiert, dass wir mit dem Restrisiko leben müssen. Wir denken immer in Restrisiken, wir Risiko- und Katastrophenmanager, immer in Restrisiken. Die Bevölkerung allerdings denkt risikofrei. Das heißt, logischerweise haben wir hier auch schon wieder ein Kommunikationsproblem. Ne? Also es muss der Bevölkerung klar sein, dass wir keine Risikofreiheit garantieren können. Wir können Risikoarmut garantieren, das können wir und das tun wir auch. Und das tun die Städte, Gemeinden, wenn sie solche Veranstalten machen, mit bestem Wissen und Gewissen und mit sehr, sehr gutem Manpower auch dahinter. Aber es muss uns allen klar sein, dass wir hier nicht 120-prozentige Sicherheit garantieren können. Hm. Na, und was übrig bleibt, ich bin Jurist, jetzt hört sich das auch schon wieder so ganz furchtbar an, ist das allgemeine Lebensrisiko. Das heißt, ich habe das Risiko, wenn ich über die Straße gehe, vom Auto überfahren zu werden. Das habe ich, nehme ich hin, jeden Tag, beschwere mich auch nicht als Bevölkerung. Ja, nur jetzt mal Richtung Aufbauschen. Ich habe mehr Verkehrstote als Tote, Verletzte bei solchen Anschlägen, so schlimm die sind. Aber wir müssen sehen, dass wir auch hier die Bevölkerung so sensibilisieren, dass wir sagen, bitte passt aufeinander auf. Das ist das Maßgebliche. Passt aufeinander auf. Punkt. Hm.
Matthias, du hast es eben angedeutet, du beschäftigst dich seit einigen Monaten sehr intensiv mit dem Thema. Was bedeutet das für die WIMCOM?
Ja, für die WIMCOM bedeutet das erstmal, dass wir in dieser Nische Military Business auch bleiben wollen. Aber wir müssen uns natürlich bei aller Begeisterung für die Fokussierung damit beschäftigen, dass, so wie eben auch eben schon mal ausgesprochen, äußere und innere Sicherheit immer mehr zusammenwachsen. Und vor dem Grunde oder vor diesem Hintergrund ist es auch wichtig, dass wir ein Beratungsangebot, dass wir ein Unterstützungsangebot gegenüber den Unternehmen auch anbieten, die eben bisher schon Kunde bei uns sind, beziehungsweise die sich eben auch vor dem Hintergrund der angesprochenen Szenarien vorstellen können, eben auch elementarer Bestandteil vom Operationsplan Deutschland zu werden. Und vor dem Hintergrund ist einfach wichtig, dass wir dieses Thema auch nach vorne bringen. Das ist mir auch ein persönliches Anliegen, weil ich eben auch nicht immer verstehen kann oder verstehen will, warum man bestimmte Dinge nicht erkennt, obwohl sie eigentlich überall auch in den Medien sind. Und wir haben aber auch ganz konkrete Ansatzpunkte. Ich habe es ja in dem Podcast über die Ukraine auch gesagt. Das eine ist die Reise, das andere ist das Interesse zu reisen, das andere ist aber auch die Reisesicherheit. Die Reise, die wir angetreten haben, die war in vielen Bereichen auch im Nachhinein unsicher. Aber wir haben eben auch Unternehmen, die entweder aus der Perspektive der Mitarbeiter oder auch aus der Perspektive der Geschäftsführung sagen, wir müssen einfach viel mehr auch vorbereitet werden im Sinne von, wenn dann, wenn bestimmte Ereignisse eintreten, was machen wir dann? Und das ist für die Unternehmen erst denkbar, wenn sie eben auch Sparringspartner haben, mit denen sie genau über diese Themen auch sprechen können. Und wir haben zum Beispiel auch einen Kunden, der eben auch in einem Staat vor kurzem festgesetzt wurde und erst gegen Entgelt im höheren fünfstelligen Bereich auch wiederum freigelassen werden sollte. Das heißt, wir haben ganz konkrete Szenarien, wo wir auf einmal einen Anruf bekommen, im Sinne von, könnt ihr uns jetzt helfen? Und wir versuchen natürlich immer auch in solchen Situationen zu helfen, aber es ist besser, wenn man eben einen Plan hat und wenn man sich vorher genau über diese Risiken Gedanken gemacht hat, um da auch schneller und wirksamer unterstützen zu können.
Mit welcher Erwartung oder ganz konkreten Hoffnung gehst du in diese Veranstaltung zum Operationsplan Deutschland?
Ich hoffe erstmal, dass möglichst viele kommen, aber wir haben uns ganz viele Gedanken gemacht und es ist ja auch so, dass Redner wie Holger oder auch viele andere, die zugesagt haben, auch ihre Zeit erstmal blocken und sich darauf vorbereiten. Ich hoffe vor allem, dass wir, wie ich das eben schon mal ausgeführt habe, dass wir aus den Köpfen bekommen, dieses Denken in Zuständigkeiten und reinbekommen, ein Gedanke der Gesamtverantwortung und aber auch dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe, dass jeder auch von den Einwohnern in Deutschland sich überlegt, kann ich eigentlich einen Beitrag leisten, damit man nicht nur auf den Staat schaut, wie er unterstützen kann, sondern dass ich mir auch selbst überlege, was kann ich eigentlich machen? Oder auch, um das mal so runterzubrechen, wenn ich selbst denke, ich kann nichts machen, vielleicht kann ich aber auch die örtliche Feuerwehr unterstützen, neue Funkgeräte zu kaufen, sodass die Kommunikation da besser klappt. Oder vielleicht unterstütze ich die mit dem Kauf von Aufklärungsdrohnen, sodass sie dann, wenn wir wieder eine Hochwassersituation haben, relativ schnell ein Lagebild haben. Ich muss mir einfach, und das sollte jeder Einzelne tun, überlegen, was kann mein Beitrag sein und nicht vorschnell zu der Schlussfolgerung kommen, eigentlich kann nichts tun. Das ist nicht der Weg. Mhm.
Holger, zum Abschluss, in deiner Rolle als Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands für den Schutz kritischer Infrastruktur, hast du noch einen kleinen Appell an die Politik? Wir haben eben schon deutlich gehört, was du denkst.
Ich wünsche mir von dieser Veranstaltung, dass es eben halt nicht bei der Veranstaltung bleibt, sondern dass tatsächlich konkrete Schritte im Anschluss an diese Veranstaltung auf den Weg gebracht werden. Wir haben keine Zeit mehr, lange zu diskutieren, sondern wir müssen tatsächlich uns alle an einen runden Tisch setzen, einen Plan aufsetzen, die Strategie überlegen und die Maßnahmen definieren. Wir müssen wissen, welche Kaskadeneffekte haben wir in Deutschland, wenn eine kritische Infrastruktur in Anführungszeichen angegriffen wird, sei das per Cyber oder Sabotage, egal wie, oder durch Hochwasser. Auch das müssen wir ja denken. Welche anderen Versorgungseinrichtungen hängen an dieser kritischen Infrastruktur und wie kann ich dann diese tatsächlich auch so schnell wie möglich wieder zum Laufen bringen, um es flapsig zu sagen, wie kann ich resilient werden in Deutschland? Und ich kann eigentlich nur das wiederholen, in Anführungszeichen, was Matthias gesagt hat. Es ist alles eine Aufgabe für uns jeden. Ne? Passt aufeinander auf, ohne Paranoia. Überlegt eure Situation und bereitet euch vor. So, jetzt erstmal so ganz grundsätzlich. Und dann brauchen wir die Politik, wir brauchen die Organisation, wir brauchen die Wirtschaft, die dann entsprechend auch tatsächlich vorangeht.
Die letzte Frage an euch beide, mit der Bitte, in nur einem Satz zu antworten. Matthias, wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen, hat sich dann was verändert?
Ja, es hat sich was geändert, weil hoffentlich ganz viele mindestens mal den Podcast angehört haben. Und ich glaube auch leider, dass wir weitere Ereignisse haben, neben den schon genannten, die dafür sorgen, dass wir für dieses Thema immer sensibler werden müssen.
Holger?
Ich bin von Haus aus Optimist. Ja, es hat sich was geändert, wird sich was ändern in dem nächsten Jahr, auf jeden Fall. Aber leider auch, Matthias, mit deiner Meinung, durch Ereignisse, die wir im Moment nicht sehen.
Ich danke euch. Dankeschön.
Danke, Tom.
Danke.
Das war Inside Military Business mit der größten deutschen Unternehmensberatung im Business to Military, der WIMCOM. Lust auf mehr? Als Kunde vielleicht? Oder Lust auf unsere Academy und Coaching? Alle Infos auf wimcom.de.